Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Zum ersten Mal wurde die genetisch veränderte Leber eines Schweins in einen lebenden Menschen verpflanzt. Und der hat knapp 40 Tage mit dem tierischen Organ gelebt. Von dieser Xenotransplantation berichtet ein chinesisches Team, ganz aktuell. Wir schauen gleich darauf, wie nah an der klinischen Praxis so etwas inzwischen tatsächlich ist. Aber zuerst geht es hier nochmal um die Nobelpreise. In den vergangenen 3 Tagen waren sie das große Thema in der Wissenschaft. Auch wir haben ausführlich darüber berichtet und beim Rückblick auf die in diesem Jahr Ausgezeichneten, da fällt eines auf. Es waren, wie auch in den Jahren zuvor, hauptsächlich weiße Männer, die an US-amerikanischen Universitäten forschen oder dort zumindest einen Teil ihrer akademischen Karriere verbracht haben. Aber woran liegt das? Was sind die Ursachen dafür, dass die Nobelpreisträger oft bestimmte Eigenschaften und biografische Merkmale teilen? Dieser Frage ist Christine Westerhaus nachgegangen und hat mit einem Medizinhistoriker darüber gesprochen.
Ja, heutzutage ist das tatsächlich wie eine Karikatur. Fast jedes Jahr muss der schwedische König dann 3 Preise übergeben an 3 weiße Männer aus Amerika.
Nils Hansson stammt aus Schweden, forscht aber schon seit vielen Jahren an der Universität in Düsseldorf. Als Medizinhistoriker beschäftigt er sich wissenschaftlich mit der Frage, warum Jahr für Jahr dieselbe Klientel von Forschern ins Nobelpreis-Rampenlicht kommt. Zwar gab es in diesem Jahr auch ein paar kleine Ausnahmen. Neben US-Wissenschaftlern wurden auch 2 Japaner, ein Franzose, ein Australier und ein aus Jordanien stammender Forscher ausgezeichnet. Doch sie haben alle eines gemeinsam.
Die haben oft einen gemeinsamen Nenner, nämlich dass die an einer Ivy League-Universität in Amerika studiert haben oder in der frühen Postdoc-Phase dort tätig waren. Und damit haben die auch Zugang zu diesen Preisnetzwerken, die meiner Meinung nach entscheidend sind, um da dauerhaft im Rennen zu bleiben.
Denn für den Nobelpreis kann man sich nicht bewerben. Man muss dafür nominiert werden. Und solche Empfehlungen dürfen nur ehemalige Preisträger oder ProfessorInnen ausgewählter Unis aussprechen. Auffällig ist, sobald ein Forscher an einem Institut den Nobelpreis erhält, bekommen ihn später oft auch Kollegen, die in denselben Laboren gearbeitet haben. Und diese Laureaten nominieren dann wiederum oft neue Kandidaten aus ihrem Umfeld. Das belegt auch eine Studie aus dem vorigen Jahr, die zeigt, viele Laureaten stammen aus demselben akademischen Cluster.
Diese Mechanismen, die sind noch viel mehr subtil. Da geht es um Netzwerke schaffen, nicht nur direkt auf den Nobelpreis fokussieren, sondern auch auf andere Preise. Wir kennen in den Naturwissenschaften diese sogenannten Prä-Nobelpreise. Die sind oft nicht so bekannt, also den Lasker Award in Amerika oder Gardner Award in Kanada. Und wenn man sich die Preisträger von diesen Preisen anschaut, sieht man, dass viele früher oder später auch den Anruf aus Stockholm bekommen. Also so ist das ganz schlau gemacht. Die versuchen nicht direkt den Nobelpreis zu bekommen, sondern auch diese Prä-Nobelpreise für sich zu kassieren.
Wer am Ende den begehrtesten aller naturwissenschaftlichen Preise bekommt, hänge also nicht nur von der wissenschaftlichen Leistung ab, sondern auch von geschicktem Networking.
Beides braucht man. Man braucht eine wichtige Entdeckung, die in der Scientific Community sozusagen anerkannt ist. Aber das reicht nicht aus. Ich sage manchmal ein bisschen provokant, aber ich glaube es wirklich. Kontakte sind wichtiger als Kompetenz, um Preise zu gewinnen. Diese soziale Dimension rund um Preise wurde bisher meiner Meinung nach vernachlässigt und dann wurde nur fokussiert auf die Leistungen. Aber diese soziale Maschinerie, die spielt da eine wichtige Rolle.
Und das erkläre womöglich, sagt Hansson, warum so selten Frauen und noch seltener Menschen ausgezeichnet werden, die im globalen Süden forschen. Sie werden einfach seltener als Kandidatinnen vorgeschlagen. Um die Vergabekriterien im Detail erforschen zu können, müssen Wissenschaftler wie Nils Hansson jedoch 50 Jahre warten. So lange hält das Nobelpreiskomitee alle Unterlagen, die bei der Entscheidung für einen bestimmten Gewinner oder Gewinnerin eine Rolle gespielt haben, unter Verschluss.
Die für mich spannende Frage ist, liegt es am Nobelkomitee, dass so wenige Nicht-Europäer oder Nicht-Amerikaner diesen Preis bekommen? Oder ist das so, dass fast alle Nominierungen sich um Europa und Amerikaner drehen? Aber auch dann, würde ich sagen, hat das Nobelkomitee eine Verantwortung. Also da wäre dann die Frage, warum schlägt das Nobelkomitee nicht andere Gruppen vor als diese homogene Masse, die bisher da auftaucht?
Wer einen Nobelpreis bekommt, das hängt offenbar auch davon ab, in welchen akademischen Kreisen er oder sie gearbeitet hat. Christine Westerhaus über Machtstrukturen hinter der begehrten Auszeichnung. In den letzten Jahren gab es immer wieder Nachrichten, dass Schweineorgane versuchsweise in Menschen verpflanzt wurden. Einige Fachleute sehen in diesen Experimenten einen möglichen Ausweg, um den Organmangel an den Kliniken zu überwinden. Die ersten Schweineorgane, die in schwerkranke Menschen verpflanzt wurden, waren Herzen und Nieren. Jetzt ist die Leber an der Reihe. Bereits vor einigen Monaten wurde bekannt, dass in China eine Schweineleber in einen hirntoten Menschen verpflanzt wurde. Jetzt berichten Forschende im Journal of Hepatology, dass sie erstmals einem lebenden Menschen eine genetisch veränderte Schweineleber transplantiert haben. Michael Lange verfolgt dieses Thema Xenotransplantation, also das Übertragen von Zellen oder Organen zwischen unterschiedlichen Arten, seit Jahren und hat auch die aktuelle Studie ausgewertet, steht jetzt hier neben mir im Studio. Michael, wie ist die Transplantation verlaufen? Konnte der Patient letztendlich gerettet werden?
Leider nein. Die Operation, so verkünden es die chinesischen Ärzte, verlief zunächst gut. Also die Schweineleber wurde in den rechten Bauchraum des 71-jährigen Patienten eingepflanzt. Und zwar als Ergänzung zu der eigenen Krankenleber des Patienten. Der litt an Leberkrebs und an Leberzirrhose. Die wurde hervorgerufen durch eine Hepatitis B-Infektion. Also die Leber war in einem sehr schlechten Zustand, sodass die Schweineleber sozusagen helfen sollte. Nach 38 Tagen insgesamt musste die Schweineleber aber wieder entfernt werden. Zum Glück hatte sich zu diesem Zeitpunkt die Leber des Patienten etwas erholt, aber dann nach 171 Tagen, also knapp 6 Monaten, verstarb der Patient dann doch. Angeblich haben diese Komplikationen, die dann aufgetreten sind, nichts mit der Transplantation zu tun.
Wie gut hat denn die Schweineleber funktioniert, solange sie im menschlichen Körper war?
Die chinesischen Ärzte berichten das in der Fachzeitschrift sehr genau. Das Wichtigste, so schreiben sie, ist, dass keine Abstoßung stattfand. Das ist dank einer gentechnischen Veränderung des Schweineorgans und auch der Schweine. Dadurch unterblieb die hyperakute Abstoßung. Das ist eine Abstoßung, die sofort auftritt, nachdem ein fremdes Organ verpflanzt wurde, fand nicht statt. Auch die akute Abstoßung fand nicht statt. Die findet normalerweise in den ersten Tagen statt. Also das hat funktioniert und auch konnte die Leber, die Schweineleber, einige wichtige Aufgaben einer gesunden Leber übernehmen. Sie produzierte zum Beispiel Gallensäure, Blutgerinnungsfaktoren und auch Proteine des Immunsystems. Also es war schon eine richtige Leber, die ihren Job gemacht hat.
Hat erst funktioniert, aber du hast eben von Komplikationen gesprochen, die dann irgendwann aufgetreten sind. Was waren das dann für Probleme?
Ja, nach 31 Tagen, so ist es nachzulesen, traten vermehrt Antikörper im Blut des Patienten auf, die da nicht hingehörten. Was aber noch schlimmer war, es bildeten sich viele kleine Blutgerinnsel. Der Fachbegriff ist thrombotische Mikroangiopathie. Und die ist wirklich gefährlich. Und da entschieden sich die Chirurgen am Tag 38 nach der Organverpflanzung, musste das Organ ja wieder entfernt werden.
Das war jetzt das Ende. Wenn wir an den Anfang schauen, damit diese Leber überhaupt verpflanzt werden konnte und nicht abgestoßen wurde, musste sie ja im Vorfeld genetisch verändert werden. Was genau wurde da gemacht?
Ja, relativ viele genetische Veränderungen wurden durchgeführt, insgesamt 10. 3 Schweinegene wurden ausgeschaltet. Die Wissenschaftler sagen dann Knockouts, das heißt, diese Gene sind nicht aktiv. So wurde die Abstoßung des Tierorgans in den ersten Tagen, wie eben beschrieben, verhindert. Außerdem kamen aber noch 7 menschliche Gene hinzu. Die hatten unter anderem auch die Aufgabe, die Funktion der Leber wiederherzustellen und sozusagen die Schweineleber etwas menschlicher zu machen, dass sie auch die Stoffe herstellt, die ein Mensch braucht. Noch eine wichtige Sache, die Virusgene, die andere Wissenschaftler aus dem Erbgut herausgeschnitten hatten, wurden hier nicht gesucht. Und man hatte eigentlich auch gar nichts unternommen. Dennoch gab es keine Hinweise auf eine Infektion. Also das kann man da anscheinend darauf verzichten, nach Virusgenen Ausschau zu halten.
Was ist denn jetzt das Fazit? Ist diese Leberverpflanzung nun ein Erfolg für die Transplantationschirurgie oder überwiegt dann doch die Enttäuschung, dass der Patient nicht länger damit überlebt hat?
Ja, die Fachwelt zeigt sich optimistisch und die Kommentare sind vorwiegend positiv. Ich nehme mal einen, Konrad Fischer von der Technischen Universität München sagte, die Studie liefert den überzeugenden Beweis, dass Schweineorgane im Menschen funktionieren. Es wurde gezeigt, dass sie als lebensrettende Überbrückungstherapie eingesetzt werden können. Wohlgemerkt zur Überbrückung, nicht zur Heilung.
Erstmals ist einem lebenden Menschen eine genetisch veränderte Schweineleber transplantiert worden. Michael Lange hat eingeordnet, was dabei funktioniert hat und wo noch Probleme und offene Fragen bleiben. Vielen Dank.
Gerne.
Im Amazonas-Regenwald hat es im Jahr 2024 ungewöhnlich oft gebrannt. Knapp 800 Millionen Tonnen Kohlendioxid sind dadurch in die Atmosphäre gelangt. Das ist so viel wie noch nie. Und es liegt sogar deutlich über den gesamten Jahresemissionen einer Industrienation wie Deutschland. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam im Fachmagazin BioGeosciences. Und die Feuer haben nicht nur Treibhausgase in großem Maß produziert, sondern auch die Ökosysteme im Amazonasgebiet empfindlich gestört. Volker Mrasek hat die Details.
Der neue Rekordwert für den CO2-Ausstoß der Regenwälder am Amazonas stammt aus einer Studie des Forschungszentrums der EU-Kommission im italienischen Ispra. Vor allem in Brasilien, Bolivien und Venezuela sei die Zahl der Waldbrände in alarmierendem Maße gestiegen, schreiben die Autoren. Während Abholzungen zurückgingen, nehmen Feuer in den Flächen zu. Sie seien jetzt erstmals die Hauptursache für Regenwaldverluste am Amazonas. Interviews mit den EU-Forschern waren allerdings nicht möglich. Die Pressestelle der Kommission verweigerte sie mit der Begründung, offiziell dazu äußern dürften sich nur Sprecher der Kommission. Aber es gibt auch andere Experten, die auf dem Gebiet forschen, wie Chris Wilson aus dem britischen Zentrum für Erdbeobachtung an der Universität Leeds.
2024 war das bisher heißeste Jahr der Aufzeichnungen mit beispiellosem Hitze- und Trockenstress für die Wälder der Erde. Und die neue Studie zeigt sehr deutlich, welche Folgen die extreme Dürre im vergangenen Jahr für das Amazonasbecken hatte. Die meisten Feuer dort sind zwar Brandrodungen und werden von Menschenhand gelegt, aber durch den Trocken- und Hitzestress geraten sie viel leichter außer Kontrolle und breiten sich aus.
Knapp 360.000 Quadratkilometer Amazonaswald standen laut der EU-Studie im vergangenen Jahr in Flammen. Eine Fläche genauso groß wie Deutschland. In Bolivien seien fast 10% des gesamten Regenwaldes durch Feuer zerstört worden. Wenn Wälder brennen, setzen sie aber nicht nur CO2 frei. Auch für die Ökosysteme sei das katastrophal, sagt Chris Wilson. Am Amazonas sind sie Feuchte gewöhnt, aber nicht Feuer.
Und es trifft nicht nur den Amazonas. Auch andere, sehr artenreiche Ökosysteme in Südamerika sind in den letzten Jahren stark geschädigt worden. Zum Beispiel das Feuchtgebiet des Pantanal. Und auch die tropischen Regenwälder in Afrika leiden genauso unter Hitze und Trockenheit.
Der Amazonas-Regenwald verliere derzeit rapide an Widerstandskraft, heißt es in der neuen Studie aus dem Forschungszentrum der EU-Kommission. Wenn sich der Hitze- und Dürretrend so fortsetze, werde bald ein Punkt erreicht sein, an dem das ganze Ökosystem auf der Kippe stehe, mit irreparablen Schäden für Flora und Fauna und mit bösen Folgen für das Klima, da ein wichtiger CO2-Speicher auf der Erde zu einer Quelle für das Treibhausgas werde. Davor hat jüngst auch schon die Klimaphysikerin Levke Cäsar gewarnt. Sie ist Mitverfasserin eines planetaren Gesundheitschecks aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Der Amazonas-Regenwald könnte sich potenziell in Savanne verwandeln. Betrachtet man nur die globale Erwärmung, würde man so etwas erst erwarten, wenn die Weltmitteltemperatur um 3 bis 4 Grad Celsius steigt. Berücksichtigt man aber auch die zunehmenden Dürren und die Verluste von Regenwald, dann könnte das nach unseren Schätzungen bereits bei 1 bis 2 Grad globaler Erwärmung passieren, also praktisch heute schon.
Der diesjährige Weltklimagipfel findet im kommenden Monat in Brasilien statt und damit genau in einer der brennendsten klimatischen Problemzonen der Gegenwart.
Hohe CO2-Emissionen und gestörte Ökosysteme, Volker Mrasek über die Folgen der Rekordbrände am Amazonas im Jahr 2024. Ein großer, fassförmiger Körper, kurze stämmige Beine und ein riesiges Maul. Das sind typische Merkmale von Nil- oder Flusspferden. Die Tiere kennt man aus Afrika. Mit Deutschland oder dem Rheingraben dürften sie dagegen weniger Menschen verbinden. Aber schon vor ein paar Jahren haben Radiokarbonanalysen gezeigt, dass es noch vor 30.000 bis 40.000 Jahren, während der letzten Eiszeit also, Flusspferde im Südwesten Deutschlands gab. Jetzt hat ein Forschungsteam alte Knochen und Zähne analysiert, um Details zur damaligen Population zu sammeln. Einer der Autoren der Studie im Fachmagazin Current Biology ist Patrick Arnold. Er ist Wissenschaftler in der Evolutionary Adaptive Genomics Group an der Universität Potsdam. Ich habe ihn vor der Sendung gesprochen und gefragt, hat Sie die Erkenntnis damals überrascht, dass es bis vor 30.000 bis 40.000 Jahren noch Flusspferde im Rheingraben gab?
Also es hat damals tatsächlich, war das sehr überraschend, weil Flusspferde ja als wärmeliebende Tiere als die Indikatoren für Warmzeiten galten. Und damit ist man davon ausgegangen, dass sie mit dem Ende der letzten Warmzeit vor 115.000 Jahren in Europa dann auch ausgestorben waren.
Das bedeutet, wenn man sich das mal vorstellt, dass Flusspferde zur selben Zeit, also in der Eiszeit, und im Prinzip am selben Ort wie Mammuts und Wollnashörner gelebt haben. Wie passt das zusammen? Sie haben ja schon gesagt, Flusspferde sind ja eher als wärmeliebende Art bekannt.
Genau, also wir haben auf jeden Fall Hinweis darauf, dass sie an dem gleichen Ort im Oberrheingraben im gleichen Zeitfenster vorkamen. Ob sie jetzt wirklich exakt zum gleichen Zeitpunkt vorkamen, das können wir leider nicht sagen. Es kann natürlich sein, dass sozusagen das Klima gerade so noch für die Flusspferde und schon auch für die Wollhaarnashörner und für die Mammuts geeignet war. Was vielleicht wahrscheinlicher ist aber, dass die sich in ganz, ganz kurzen Zeitphasen abgewechselt haben, weil man eben weiß, dass dieser Teil der Eiszeit geprägt war von auch kurzen Wechseln, die oft auch nur wenige tausend Jahre lang waren, von kurzen Warmphasen und kurzen Kaltphasen, dass sie sich da vielleicht tatsächlich direkt abgewechselt haben immer nur.
Wie muss man sich denn damals den Lebensraum der Flusspferde im Oberrheingraben vorstellen?
Also wir wissen ja, dass Flusspferde unbedingt offenes Wasser benötigen. Das heißt, wir können sehr sicher davon ausgehen, dass der Rhein nicht zugefroren war. Und jetzt, da wir eben auch Holzteile, also fossile Holzstücke analysiert haben, wissen wir auch, dass zum Beispiel Eiche vorkam. Das heißt, wir können schon davon ausgehen, dass wir zum Teil eine Bewaldung haben und nicht eben nur mit Nadelbäumen, wie sie vielleicht typisch für kaltere Zeiten wäre, sondern tatsächlich auch mit Laubbäumen, die auch wieder Indikatoren dafür sind, dass wir dort eben ein milderes Klima hatten, mit zum Teil vielleicht auch üppiger Vegetation tatsächlich.
Sie haben jetzt genetische Analysen angeschlossen, um mehr über diese Flusspferde zu erfahren. Und dafür haben sie sogenannte alte DNA, also Erbgut, in alten Zähnen und Knochen dieser Flusspferde untersucht. Und diese Analysen, die geben Hinweise, wie eng die Flusspferde damals mit den heute in Afrika lebenden verwandt waren und wie groß die Population in Süddeutschland damals war. Was genau haben sie herausbekommen?
Was wir zeigen können mit unserem Datensatz, den wir mit heute lebenden Flusspferden verglichen haben, dass sie tatsächlich aus der Diversität der heute lebenden Flusspferde kommen. Es sieht sogar so aus, dass unsere europäischen Flusspferde näher mit den ostafrikanischen Flusspferden verwandt sind, als die heutigen ostafrikanischen Flusspferde mit den heutigen zentral- und westafrikanischen Flusspferden verwandt sind. Also wirklich direkt aus der Diversität. Es sieht so aus, dass diese heute auch noch weit verbreitete Art einfach zu dieser Zeit noch viel weiter über Afrika hinaus verbreitet war und es sich nicht um eine isolierte Linie handelt, die irgendwie einmal nach Europa gekommen ist. Bezogen auf die Populationsgröße können wir natürlich jetzt nicht exakte Zahlen sagen. Was wir aber ableiten können, auch von wenigen Daten, wie viel Diversität haben einzelne Tiere noch in ihrem Genom, in ihrer genetischen quasi Grundlage. Und das lässt eben Rückschlüsse auf die Populationsgröße zu. Und wir können dann Vergleiche ziehen zu heute lebenden Arten. Und was der Vergleich zeigt, dass sie auf jeden Fall die Population nicht so groß und divers war wie heute lebende große Flusspferde, sondern eher wie die kleinen Zwergflusspferde im heutigen Westafrika. Und die besiedeln nur noch ganz, ganz kleine Wälder, isolierte Populationen, die nicht in Kontakt stehen. Und genau dieses Signal sehen wir da. Also wir können davon ausgehen, dass es eine sehr kleine Population war, sehr isoliert von allen anderen Populationen und dass es wahrscheinlich nur relativ wenige Tiere, eine kleine Herde war.
Können Sie ableiten, wann und warum die Flusspferde dann tatsächlich im heutigen Deutschland und in Europa irgendwann ausgestorben sind?
Also unsere Datierung zeigen ja auf jeden Fall, dass sie so etwa 30.000 bis 50.000 Jahre können wir sie dort nachweisen. Und das ist eben auch diese Zeit, wo man schon von verschiedenen Analysen weiß, dass es immer mal wieder kurze Warmphasen gab. Und dann ab 30.000 Jahren beginnt das sogenannte letzte glaziale Maximum. Das bedeutet die maximale Ausdehnung der Gletscher. Dann ist ein Großteil von Zentraleuropa mit Gletschern bedeckt. Und ab dann kann man auch keine kurze Warmphasen mehr nachweisen. Und das ist wahrscheinlich dann der Punkt, wo dann über den Winter, auch vielleicht über die Sommermonate, der Rhein zugefroren war. Und wenn offene Wasserflächen verschwinden, dann können auch Flusspferde nicht mehr überleben. Und das war dann wahrscheinlich dann doch der Punkt, dass Flusspferde in Europa ausgestorben sind.
In der letzten Eiszeit gab es im heutigen Deutschland noch Flusspferde. Patrick Arnold von der Universität Potsdam war an den genetischen Analysen dazu beteiligt. Und jetzt steht mein Kollege Lucian Haas hier neben mir im Studio und hat die Wissenschaftsmeldungen vom Tag mitgebracht.
Frauen haben ein höheres genetisches Risiko für Depressionen. Das berichten australische Forschende im Fachjournal Nature Communications. Sie haben die DNA von fast einer 500.000 Frauen und Männern mit und ohne klinisch diagnostizierter Depression untersucht. Ziel war es, Genvarianten zu identifizieren, die mit Depressionen in Verbindung stehen. Die Frauen entdeckten, Bei Frauen entdeckten die Forschenden insgesamt 16 solcher Genvarianten, bei Männern allerdings nur 8. Dieser Befund könnte erklären, warum Frauen doppelt so häufig wie Männer im Laufe ihres Lebens eine Depression entwickeln. Frühere Studien hatten dieses Verhältnis bereits gezeigt, ohne dabei einen Zusammenhang mit genetischen Faktoren herzustellen.
Die Geschichte Karnaks passt zu einem altägyptischen Schöpfungsmythos.
Karnak ist der größte Tempelkomplex des alten Ägyptens. Er liegt in der Nähe der heutigen Stadt Luxor, die einst Theben hieß. Ein Team von Geoarchäologen der University of Southampton hat erstmals den Untergrund der Anlage umfassend untersucht, um mehr über ihre Ursprünge zu erfahren. Demnach wurde Karnak einst auf einer Insel errichtet, die sich erst in der Zeit nach 2500 vor Christus gebildet hatte. Damals begann der Nil, weniger Wasser zu führen. Möglicherweise errichteten die Ägypter den Tempel genau dort, da die Stelle zum altägyptischen Schöpfungsmythos passte, der von einem Urhügel erzählt, der sich aus den Wassermassen hob.
Trainierte männliche Mäuse vererben ihre Fitness.
Das haben Forschende aus China in Experimenten beobachtet. Sie ließen männliche Mäuse 2 Wochen lang immer wieder auf Laufrädern rennen. Anschließend paarten sie die Tiere mit weiblichen Mäusen, die kein solches Training absolviert hatten. Männliche Nachkommen dieser Paare zeigten später eine ebenfalls höhere Fitness und entwickelten mehr Muskelmasse als die Nachkommen untrainierter Mäusemännchen. Dies ist ein ungewöhnliches Beispiel der sogenannten Epigenetik. Dabei werden Eigenschaften, die von der Umwelt geprägt sind, anders als über klassische Gene vererbt. Die Forschenden fanden bei den untrainierten Mäusemännchen erhöhte Mengen bestimmter Mikro-RNA im Sperma. Diese beeinflussen dort offenbar die Aktivität bestimmter Gene, sodass sich später auch die Muskelfunktion der Nachkommen verbessert.
Eine Metalllegierung trotzt Extrembedingungen.
Ein Forschungsteam des Karlsruher Instituts für Technologie hat eine Metalllegierung entwickelt, mit der sich künftig sparsamere Flugzeugturbinen bauen lassen könnten. Die Legierung besteht aus Chrom, Molybden und Silizium. Das Material ist bei Raumtemperatur verformbar, bleibt aber selbst bei großer Hitze von über 1100 Grad Celsius stabil und ist dabei oxidationsbeständig. Bisher kommen in Hochleistungsturbinen sogenannten Superlegierungen auf Basis von Nickel zum Einsatz. Deren sicherer Betriebstemperaturbereich ist jedoch auf rund 1100 Grad Celsius begrenzt.
Auf dem Mars wehen stärkere Winde als bisher angenommen.
Das zeigt eine Analyse von Tausenden von Bildern, die von der ESA-Missionen Mars Express und ExoMars stammen. Forschende der Universität Bern haben daraus mithilfe einer künstlichen Intelligenz die Zugbahnen und Geschwindigkeiten von mehr als 1000 staubigen Wirbelwinden auf der Marsoberfläche rekonstruiert. Anhand der Spuren der Staubwirbel konnten sie auf die Windgeschwindigkeiten schließen, bis zu 158 Kilometer pro Stunde. Das ist schneller, als es aus direkten Messungen von Mars-Rovern bisher bekannt war, heißt es im Fachmagazin Science Advances. Die Daten liefern Hinweise, dass durch solche Winde vermutlich auch mehr Staub auf dem Mars aufgewirbelt wird, als bisher angenommen.
Sternzeit, 9. Oktober. Robert Gernhardt und das dünne, dicke Universum. Der Schriftsteller und Karikaturist Robert Gernhardt schrieb in seinen Prosamen: Das Weltall wird auch immer dicker, stellen amerikanische Gynäkologen während einer Tour d'Horizon fest. Als Ursache vermuten sie zu viel Sterne, zu wenig Bewegung. Es könnte kaum verwundern, wenn sich auch Frauenheilkundler den Weiten des Universums zuwenden sollten. Schließlich wimmelt es dort von stellaren Embryos und kosmischen Kreissälen. Und ganz so falsch liegen die Gernhardtschen Gynäkologen gar nicht. Das Weltall wird in der Tat immer dicker. Es dehnt sich aus. Allerdings greifen sie bei der Diagnose völlig daneben. Denn die Ursache der kosmischen Ausdehnung ist nicht der Mangel, sondern ein Übermaß an Bewegung. Das Universum expandiert jeden Tag schneller, angetrieben von der dunklen Energie. Entgegen der Vermutung der Mediziner stellen auch zu viele Sterne für das Weltall kein Gewichtsproblem dar. Denn ein Stern entsteht aus bereits vorhandenen Stoffen. Der Kosmos frisst nicht neues Material, welches dann zu Sternen wird. Zudem ist der stellare Babyboom schon seit einigen Milliarden Jahren vorbei. Der vermeintliche Pillenknick liegt daran, dass immer weniger Rohstoff für neue Sterne zur Verfügung steht und sich die Materie im expandierenden Kosmos immer weitläufiger verteilt. Sollten in ferner Zukunft Robert Gernhardt, Astronomen und Gynäkologen eine himmlische Tour d'Horizon machen, würden sie merken, dass es im Universum kaum noch etwas zu sehen gäbe. Denn unser Weltall wird immer dicker, zugleich aber auch immer dünner.
Mit Robert Gernhardt und dem dünnen, dicken Universum geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.